The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 14. August. Till Brönner ist ein Mann, der weiß, wie man sich Gehör verschafft, auf zweierlei Art und Weise. Er ist zum einen, und das kann man so sagen, der international erfolgreichste deutsche Jazzmusiker und er spielt eben Trompete. Er tut das auf den großen Bühnen der Welt. Ja, auch im Weißen Haus war er schon eingeladen bei Jazz at the White House. Da hat er für den damaligen Präsidenten Barack Obama und dessen Gäste gespielt, als Teil einer Band mit anderen hochkarätigen Jazzmusikern. Aber die Menschen hören ihm auch zu, wenn er was zu sagen hat.
Eigentlich wollte ich immer nur Trompete spielen. Mehr war im Prinzip wirklich nie geplant. Irgendwann hatte ich dann Mitarbeiter, musste Gagen verhandeln, Rechnungen schreiben, investieren, Risiken eingehen und feststellen, dass man als Künstler offenbar dann doch Unternehmer ist.
Dieser Tage geht ein Video von ihm viral bei Social Media, das Beachtung verdient. Es ist ein politisches Statement, aber ohne, dass er eine Partei nennt oder jemanden aus der Regierung. Darum geht es ihm nicht. Es ist eine Art Bestandsaufnahme, was gerade im öffentlichen Diskurs schiefgeht, seiner Meinung nach. Brönner spricht als Musiker und eben auch als Unternehmer.
Ich mache mal eine ganz einfache Rechnung.
Die geht so.
Jemand möchte mich für 1.000 Euro engagieren. Und diese 1.000 Euro, um die ausgeben zu können, musste er vielleicht stark vereinfacht gesagt 2.000 Euro verdienen. Jetzt bekomme ich diese 1.000 Euro. Und wenn davon nach Steuern und Abgaben ungefähr die Hälfte bleibt, sind es jetzt mal einfach gerechnet noch 500. Sehr vereinfacht also, von 2.000 Euro sind 1.500 beim Staat gelandet und 500 bei mir.
Er kommt damit auf ein Thema zu sprechen, das viele Leute umtreibt in Deutschland, nicht nur berühmte Jazzmusiker. Die Frage stellen sich auch Taxifahrer, Start-Upperinnen, Kaffeebesitzer und. Es ist die Frage, wie wir auf das Thema Leistung blicken. Till Brönner?
Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, ich beschwere mich nicht darüber, Steuern zu zahlen. Das ist nicht mein Thema. Mich interessiert was anderes. Ich habe manchmal das Gefühl, wir reden gerade wahnsinnig viel darüber, wie der Kuchen verteilt werden soll. Ja, Verteilung ist wichtig, Gerechtigkeit auch, muss für alle gelten. Aber manchmal frage ich mich, ob wir uns genauso viele Gedanken über den Ofen machen. Ohne heißen Ofen gibt's keinen Kuchen, nicht mal einen so kleinen. Und ohne die Menschen, die ihn backen, gibt's auch nichts zu verteilen.
Da schwingt mit, was viele im Moment an der Politik kritisieren. Trotz einer Billion Euro Steuereinnahmen werden immer mehr neue Schulden aufgenommen. Die groß angekündigten Reformen, die Geld sparen sollen, fallen nur klein aus. Es sind Reformchen. Till Brönner sagt, es gehe seiner Meinung nach zu wenig um das Erschaffen von Wohlstand.
Und mir fehlt offenbar, ganz eindeutig die andere Hälfte der Debatte. Nicht wie verteilen wir das alles besser, sondern wie entsteht Wohlstand eigentlich, wenn wir mehr davon wollen? Wie viel Belastung verträgt wirtschaftliche Attraktivität, bevor sie einfach irgendwann gar nicht mehr stattfindet?
Till Brönner möchte, dass die öffentliche Diskussion wieder mehr darauf fokussiert, was der Einzelne beitragen kann und dass aber auch dieser Beitrag dann gewürdigt wird.
Und damit meine ich übrigens nicht nur Banker oder Unternehmer, sondern wir alle können beitragen. Der Handwerker, der einen Betrieb übernimmt, eine Ärztin, Angestellter, ein Künstler, eine Gründerin. Menschen müssen aber auch das Gefühl haben, dass es sich lohnt, etwas zu versuchen. Allein im vergangenen Jahr haben rund 288.000 Deutsche das Land verlassen. Natürlich kommen auch Menschen wieder zurück. Aber ich finde, es darf uns als Land nicht gleichgültig sein, wenn Menschen gehen.
Als Fazit fasst er das am Ende so zusammen in seinem Instagram-Post.
Und natürlich muss eine Gesellschaft Menschen auffangen, die Hilfe brauchen. Da bin ich voll dabei. Aber sie sollte Menschen, die was können, etwas wagen oder etwas aufbauen wollen, auch sagen, ey, mach, Alter, ist gut für uns alle.
Ich glaube, der Mann spricht sehr, sehr vielen Menschen aus dem Herzen. Es ist erfrischend, so eine Betrachtung mal von jemandem zu hören, der nicht im täglichen Politikbetrieb unterwegs ist und der keine Parteiagenda hat, sondern der als Musiker auch hier den richtigen Ton trifft. Und wir wollen mit diesem Till Brönner dieses Thema weiter vertiefen. Am 31. August ist er mit dabei bei unserem Late-Night-Briefing im Berliner Admiralspalast, wo das ganze Pioneer All-Star-Team diesen Podcast hier live und in Farbe aufführt. 90 Minuten auf großer Bühne. Meine Kollegin Aleph Doğan spricht mit Till Brönner über Jazz, das deutsche Mindset und wie er als Musiker von Welt auf unser Land blickt. Kommen Sie doch auch vorbei und diskutieren Sie mit. Wir freuen uns auf Sie. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Wir sehen uns. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein großartiger Kollege Jörg Thaddäus hat einen Blick auf die polarisierte Gesellschaft geworfen, gemeinsam mit Dietmar Wischmeier, Satiriker und einer, der für mehr Begegnungsräume plädiert, zurück in die Kneipe.
Da traf man ja in der Vergangenheit auf Leute, die nicht der gleichen Meinung waren. Also das Verbindliche der Stammkneipe war der Hang zum Alkohol bei allen Beteiligten und zu schlechtem Essen.
Wir machen eine Expedition in zwei der spannendsten EU-Länder und wir schauen auf eine gefederte Ruhestörung in Ostfriesland. Dietmar Wischmeier ist der Beweis, dass man die Politik kritisieren kann, ohne dabei immer schlechte Laune zu verbreiten. Der Mann ist 69 Jahre alt, Satiriker von Beruf und spottet sich seit Jahrzehnten durch das deutsche Radio und Fernsehen. Er war schon auf Tour mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke und er tritt regelmäßig in der Heute-Show auf. Mein Kollege Jörg Thaddäus hat ihn eingeladen in den Hauptstadt-Podcast zum Sommerinterview, um mit ihm zu sprechen über die deutsche Diskussionskultur und über das, was man die breite Gesellschaft nennt. Es ist witzig geworden, manchmal auch ein bisschen böse und immer klug. Hier ein Auszug für Sie.
Was für eine Vorstellung hast du als jemand, der Deutschland in jede Richtung bereist hat, der überall aufgetreten ist? Was für eine Vorstellung hast du von der breiten Gesellschaft?
Im Wesentlichen eine Adipose-Vorstellung, weil die werden ja immer breiter, die Leute in dieser Gesellschaft, durch Mangelernährung und Wohlstandsverwahrlosung. Ansonsten von der breiten Gesellschaft im Sinne von A bis B, so viel hatten wir noch nie an Meinung und so viel eigenständige Meinung und so viel Bubble und Blasen und eigenen Echoraum gewesen wie jetzt, war auch noch nie da. Also ich habe von der breiten Gesellschaft natürlich auch eine Vorstellung, die nicht dem entspricht, was wirklich da draußen passiert, weil ich bewege mich auch nur in meiner Blase. Insofern würde ich sagen, bin ich genauso doof wie alle anderen auch.
Aber wenn du das jetzt sagst, so viel Meinung war noch nie und so viele Blasen war noch nie, das heißt, die Meinungen, die es gibt, die haben Leute immer nach deiner Beobachtung unter sich. Also die urbanen Leute in den urbanen Milieus in Hamburg, Hohe Luft, in Hannover in deiner Nähe, in Berlin natürlich, in Köln, die haben ihre Meinung und dann gibt's die anderen, die woanders leben und die haben dann wieder ihre eigene Meinung.
Ja, die Durchmischung der Meinungen finden nicht mehr im Alltag statt, weil der Alltag ja bei den meisten Leuten heute auch im Internet stattfindet und da treffen sie hauptsächlich auf Leute, die der gleichen Meinung sind. Ich habe neulich einen Kneipensoziologen gelesen, der angeregen wollte, dass die deutsche Eckkneipe unter UNESCO-Welterbe gestellt wird oder zumindest staatlich gefördert wird. Ich bin natürlich gegen jegliche staatliche Förderung von irgendetwas, aber die Ursache dessen, wie er zu dieser Meinung kam, die hat mir eingeleuchtet, weil die Stammkneipe sozusagen, also der dritte Bereich, wie die Soziologen das nennen, also zwischen Familie und Arbeit, wo man abpuffert und seine ganzen Frustrationen rauslässt, da traf man ja in der Vergangenheit auf Leute, die nicht der gleichen Meinung waren. Also das Verbindliche der Stammkneipe war der Hang zum Alkohol bei allen Beteiligten und zu schlechtem Essen. Das hat gereicht, aber da war auch mal, dann wäre man vielleicht auch, wäre ein SPD-Mitglied mit einem AfD-Wähler vielleicht unverbindlich mal ins Gespräch gekommen. Und sie hätten gedacht, im Grunde wollen wir das Gleiche, nur haben andere Wege dazu gefunden. Also das ist leider nicht mehr der Fall. Deswegen werden wir immer isolierter in dem, was wir denken.
Das ist interessant, dass du das erwähnst, weil der Professor Schröder war das, der diesen Vorschlag gemacht hat. Mhm. Und der das, glaube ich, auch ernster meinte, als man das so zuerst verstehen konnte aus der Schlagzeile. Und er, vor allen Dingen, so wie du es gerade geschildert hast, da hat er ja durchaus einen Punkt. Mich erinnerte das, das ist noch länger her, da hat eine Journalistin der Süddeutschen Zeitung, Marlene Knobloch, die aus Bayern stammt, die hat tatsächlich sowas Ähnliches gesagt. Die hat gesagt, wir brauchen mehr Stammtische. Wir bräuchten mehr Stammtische, weil sie hat in ihrer bayerischen Heimat Stammtische noch kennengelernt. Das war von einer Frau, die unter 30 ist, wirklich eine sehr, sehr bemerkenswerte Initiative zu sagen, wir brauchen mehr Stammtische. Aber was würde denn das nach deiner Meinung regulieren? Also was wäre denn das Gute daran? Würden denn Leute, wie du es gerade gesagt hast, der Sozialdemokrat und der AfD-Vertreter, wären die denn dann weniger unversöhnlich auf komplett anderen Seiten des Flusses?
Ja, ich glaube ja, das wäre so. Diese unverbindlichen Begegnungsräume, das sind ja nicht nur Kneipen, das ist zum Beispiel auch Friedhöfe. Seitdem sich alle im Ruheforst verscharren lassen, findet auch keine Begegnung mehr auf Friedhöfen statt. Da lief doch früher das Mütterchen mit der Gießkanne rum und es gab eine Ruhebank, da konnte man sich unterhalten. Das ist ja alles nicht mehr so. Das sind ja tote Räume im wahrsten Sinne des Wortes. Die meisten Grabstellen stehen leer. Das ist alles nicht mehr da. Ich habe mal mit Freunden vor 14 Tagen eine Kaffeetafel mitten im Wald errichtet. Also richtig eingedeckt mit Porzellangeschirr, mit anständigem Kaffee, gebackenen Kuchen und habe wildfremde Wanderer, vor allen Dingen Radwanderer, eingeladen, uns sich zu uns zu gesellen und eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen einzunehmen. 40 Leute haben wohl insgesamt abgefrühstückt. Da ist man auch ins Gespräch gekommen mit Leuten, die man sonst eben nicht so trifft. Das fand ich ganz gut. Sowas macht man viel zu wenig. Es stellt sich nicht mehr ohne weiteres ein, dieses kleine Gespräch zwischen Leuten, die man sonst nicht kennt.
Jetzt nehmen wir mal, was passiert wäre, würdest du Bundespräsident sein, Dietmar? Davon haben wir alle eine Vorstellung bekommen, die wir die Heute-Show und dich in der Heute-Show sehen, weil du hast 2017 als Bundespräsident eine Fernsehansprache gehalten oder als Fantasie-Bundespräsident. Der begann mit: Sehr geehrtes Volk von Simulanten und Elektrosmog-Hypochondern, ihr seid das Allerletzte, das man sich als Präsident nur vorstellen kann. Euch geht es einfach zu gut. Das waren die Eingangsworte. Worte 2017.
Ja, ich hatte so ein einnehmendes Wesen, glaube ich.
Aber müsstest du nicht ein glühender Anhänger von Friedrich Merz sein? Weil der redet ja oft genauso, abseits davon, er tritt dann mit nicht in einer Satire-Sendung auf, sondern er ist der echte Bundeskanzler.
Schon. Der richtige Mann am falschen Platz. Das ist das Problem von ihm, ja. Er ist nicht so pointiert, würde ich sagen. Er schleudert das so hin und es ist nicht so gescriptet, was er sagt, um es vorsichtig auszudrücken. Als Bundespräsident ist natürlich Steinmeier, ich glaube, hört er dieses Jahr auf oder erst im Januar nächsten Jahres?
Im kommenden Jahr. Hm?
Ja, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Persiflage, weil nie ist so wenig Bundespräsident gewesen wie Steinmeier. Lübcke doch vielleicht. Nein, Lübcke war immerhin eine Witzfigur, aber Steinmeier hat es dazu nicht mal geschafft. Das ist einfach ein trauriges Nichts.
Also dir ist es zu Wohlfall und auf der anderen Seite, ich verwunderte mich, als ich das jetzt nochmal angeguckt habe, Du sagst also, ihr Volk von Simulanten und Elektrosmog-Hypochondern. Und da, anders als bei, wenn Friedrich Merz sagt oder Lars Klingbeil hat das auch schon gesagt, wenn die sagen, ihr müsst mehr arbeiten, wir müssen uns mehr anstrengen, damit wir Deutschland wieder voranbringen, das ist ja ungefähr dann so die Botschaft. Bei dir lachen die Leute, und ich hatte fast das Gefühl, das ist natürlich ein bisschen überinterpretiert, so ein schuldbewusstes Lachen, die Leute wussten, wovon du da sprichst in deiner Satirefigur. Wenn Klingbeil oder Merz oder andere Leute aus der Bundesregierung das sagen, ist man empört und sagt, so geht's ja nicht.
Ja, die haben ja auch eine andere Funktion in dieser Gesellschaft. Ich bin ja der Hofnarr, der darf sowas sagen, aber von Politiker verlangt man ja nicht, dass sie einen beschimpfen, sondern dass sie Gestaltungsvorschläge haben, wie man diesem begegnen kann, diesem vermeintlichen Befund, und nicht ihn einfach nur zu diagnostizieren immer wieder, ohne dass irgendetwas daraus resultiert. Ich glaube, das ist ein großes Problem, und dass bei mir die Leute darüber lachen oder, wo du sagst, sogar schuldbewusst, weil jeder weiß natürlich, dass wir in einer Jammerlappenrepublik wohnen. Es kann ja nichts von der Politik beschlossen werden, ohne dass sofort die Lobbykratie sich meldet und irgendjemand was dagegen hat, dass genau das nicht passieren darf. Oder wenn etwas passiert, wo die meisten Leute sogar der Meinung sind, das ist gut. Ja, aber das ist noch viel zu wenig. Das kommt natürlich immer, egal was man macht. Also als Politiker wäre ich natürlich auch total frustriert. Ich hätte auch keinen Bock, mich mit diesen Leuten zu befassen. Also ich weiß es nicht.
Das ganze Gespräch zwischen Jörg Thaddäus und Dietmar Wischmeier gibt es für Sie zum Nachhören in unserem Hauptstadt-Podcast, in der Pioneer-App und auf thepioneer.de. Und wir starten bald eine Expedition in zwei der interessantesten Länder der EU, Estland und Litauen. Als Unternehmer können Sie diese zwei Start-up-Hochburgen erkunden, die unter dem Eindruck einer russischen Bedrohung starke Innovationen in Sachen Defense voranbringen. Ich freue mich, dass ich auch mit dabei bin und wir haben fachkundige Verstärkung dabei in Form von Generalleutnant AD Jürgen Joachim von Sandrart. Er gilt als einer der profiliertesten deutschen Experten für die NATO-Nordostflanke. Als Kommandeur des NATO-Hauptquartiers Nordost hat er von 2021 bis 2024 die Verteidigungsplanung für das Baltikum und Nordpolen verantwortet. Wie Sie auch dabei sein können, das erfahren Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ein blauer Störenfried gerade Ostfriesen um den Schlaf bringt. Wie die Kollegen vom NDR berichten, dreht seit Mai ein männlicher Pfau seine Runden durch Wehna, eine Kleinstadt bei Oldenburg. Und eine Familie hat der Vogel scheinbar besonders lieb, Familie Finke. Nachts stellt er sich öfter mal an ihr Schlafzimmerfenster und fängt einfach an zu schreien. Ganz zur Verzweiflung des Ehepaars, den Kollegen vom NDR haben sie erzählt, dass sie die Lautstärke des Schreihalses schon selbst nachgemessen haben, 96 Dezibel. Das ist in etwa die Lautstärke eines Presslufthammers. Familie Finkel hat aber einen noch besseren Vergleich.
Eine LKW-Hupe ist ungefähr genauso laut.
Ja. Und wenn man eine LKW-Hupen hat vor seinem Schlafzimmer, ist vielleicht nicht so erstrebenswert.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum der gefiederte Ruhestörer nicht einfach eingefangen wird. Naja, die Polizei und das Ordnungsamt waren bisher erfolglos. Kein Wunder, Pfauen können kurze Strecken fliegen und sind erstaunlich flink. Bis zu 25 km/h können sie zu Fuß erreichen. Aber selbst wenn der Pfau geschnappt wird, bleibt die Frage, wohin mit ihm? Denn wem er gehört, das ist bislang völlig unklar. Tatsächlich gibt es am Stadtrand einen stolzen Besitzer von 5 Pfauen. Obwohl er keinen von seinen Lieblingen vermisst, steht er natürlich unter Generalverdacht.
Aber er hat ja keine Geburtsurkunde. Ich weiß es nicht, wem seiner das ist. Meiner ist es nicht. Meine sind hier. Meine sind auch schon in der Stadt gewesen. Habe ich aber wieder eingefangen.
Da muss sich das Ehepaar Finkel wohl ein paar Tipps bei dem Kollegen holen. Oder sie könnten ihren Mietnomaden mit einer seiner Artgenossinnen vom Bauern verkuppeln. Frauen schreien nämlich in der Regel, um ihren Partner anzulocken. Familie Finkel hat die Beziehung also längst gekündigt. Der Pfau jedoch scheint die Nachricht noch nicht erhalten zu haben. Eine klassische Konstellation. Der eine Partner will raus. Der andere klammert sich fest. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meine Kollegin Pia von Versible mit der Weekend Edition. Same time, same place. So.